Joel Saracula mit Northern Soul gehört auf 100,6 Flux FM am Freitagnachmittag. Als kauzigen, launischen, manchmal auch total gemeinen Menschen, von dem alles und jeder sein Fett wegbekommt, lieben wir ihn. Als Kabarettist macht er einen irre guten Job. Als Schauspieler schlüpft er immer wieder in tragisch-komische Figuren, die wir alle kennen und in denen wir uns im ungünstigen Fall dann vielleicht auch selbst wiedererkennen. Als Regisseur allerdings kennen wir ihn noch nicht. Das wird sich jetzt ändern, denn seit gestern ist sein erster eigener Film im Kino bereits Berlinale erprobt. Wilde Maus heißt er, der Film. Josef Hader heißt der Mann dahinter. Herzlich willkommen.
Hallo.
Josef, es ist nicht das erste Mal, dass du hier bei uns bist. Das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal schon. So, du bist ja so ein alter Bekannter.
Stammgast.
Jetzt hast du seit gestern deinen ersten eigenen regiegeführten Film in den Kinos und spielst selbst auch die Hauptrolle, hast selbst das Drehbuch geschrieben. Erneut bist du so ein schrulliger Misanthrop, der Musikkritiker Georg, der aus seinem Job gefeuert wird und zwar ziemlich überraschend und der sich dann ins Wiener Pratermilieu flüchtet, dort so Doppelleben aufbaut, ein bisschen das Ganze auch vor seiner Frau verheimlicht, dass er den Job verloren hat und dann in dieser Zeit, in diesem Praterbusiness auch vielfältige Rachegelüste gegenüber gewissen Personen in seinem Leben aufbaut, die ihm Unrecht getan haben. So, und jetzt ist natürlich die ganze Sache sehr, sehr komplex angelegt, genau ja auch wie die Entstehung des Films. Also wie gesagt, du bist Regisseur, du bist Hauptdarsteller und du bist Drehbuchschreiber gewesen. War das im Nachhinein betrachtet eine gute oder eher eine blöde Idee?
Oh, das ist eine gute Frage auf alle Fälle. Ich glaube, es war eine gute Idee. Ich finde, für den ersten Film ist der richtig okay geworden. Und ich habe so das Gefühl, ich habe wieder Lust drauf, einen zweiten zu machen. Also es war einfach gut, dass ich da mal ganz was allein geschrieben habe. Und mal bis zum Ende alle Entscheidungen selber getroffen habe. Ich finde, dass der Film so einen eigenen Ton jetzt hat. Mhm. Und den mag ich.
Du hast ja vorher schon in Interviews auch gesagt, du hättest schon Lust drauf, auch mal Regie zu führen. Das ist ja nun längst nicht dein erster Film. Du hast in zahlreichen Filmen schon mitgespielt, hast mit Leuten zusammengearbeitet, aber traust dich irgendwie nicht so richtig, weil du Angst hast, dass du es nicht zusammenbekommst, dass du es nicht hinbekommst, dass es nichts für dich ist. Hast du dich selbst überrascht?
Ja, ich war mir ja bis zum Schluss, ich bin ja jemand, der eher so immer denkt, es geht alles schlecht aus und war dann positiv überrascht.
Von dir selbst?
Ja.
Inwiefern?
Naja, beim Dreh sind halt ganz viele Entscheidungen zu treffen und du spielst ja gleichzeitig und bist aber der Regisseur und was macht das mit den Kolleginnen und Kollegen und so. Ich habe mir alle möglichen Schwierigkeiten vorgestellt und habe aber vorher halt auch schon mir überlegt, wie ich mit diesen Schwierigkeiten umgehe und deswegen war es dann eben nicht so schwierig.
Okay, aber trotzdem ist nochmal die Frage, wie hast du dir denn das Regieführen selber beigebracht? Also hast du, ich meine, könnte man jetzt fragen, ist das was du dir abgeguckt hast bei anderen Regisseuren, mit denen du vorher zusammengearbeitet hast? Hast du einen Online-Workshop auf YouTube belegt, hast du dir Bücher gekauft und hast dich zu Hause hingesetzt und hast gesagt, das darf mir auf gar keinen Fall passieren?
Also es hat schon einen großen Vorteil, wenn man vorher schon bei vielen Dreharbeiten dabei war und ein bisschen so schauen kann, was die Regisseure so verschieden so machen. Und ich hatte ein paar sehr nette Regisseure, die sehr gelassen und ruhig das gemacht haben. Die waren ein Vorbild für mich. Und dann habe ich schon auch Bücher gelesen, klar. Ich habe Bücher gelesen über Schnitt und über das, wie man eine Geschichte in Bildern auflöst, weil das konnte ich ja gar nicht. Alle anderen Sachen, die kannte ich ein bisschen. Also wie man einen Film vorbereitet, da habe ich bei den Brenner-Filmen immer ein bisschen mitgemacht, auch bei der Auswahl der Filmmotive, bei den Schauplätzen. Ich habe beim Inszenieren ein bisschen mitgemacht. Ich habe im Schnitt nachher mitgemacht, beim Ton. Also die Dinge kannte ich eigentlich schon ein bisschen, aber das Drehen selber, das Auflösen in Bilder, da war ich richtig der Anfänger und da habe ich halt versucht, auf alle erdenklichen Arten und Weisen mir da was zu überlegen und ich habe mir halt, wichtig ist, dass man sich wirklich gute und nette Kameraleute aussucht, die dasselbe meinen, wenn man dasselbe sagt und ich habe zwei junge tolle Kameraleute gefunden, zwei Österreicher und hab mich einfach gut mit denen vorbereitet und mit den Schauspielern habe ich auch einfach so eher, ich war nicht so der große Regisseur, der denen was sagt, da wäre ich mir ja blöd vorgekommen, ich habe halt richtig gute Schauspieler mir geholt, das ist auch sehr praktisch, wenn man zum ersten Mal Regie führt, dass man richtig gute holt und mit denen habe ich dann eigentlich so eine Schauspieltruppe aufgebaut. Wir haben mehr so wie ein Team das alles entschieden.
Okay, das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du alleine am Start warst. Oder es ist jetzt ein großer Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel ein Kabarettprogramm für dich selbst schreibst oder jetzt eben tatsächlich an einem ganzen Film arbeitest. Also so verschiedenste Faktoren, die du schon angesprochen hast. Du hast ein ganzes Team von Leuten. Du bist aber derjenige, der die Fäden in der Hand halten muss. Gab es da auch Situationen, wo es geknallt hat, wo es gekracht hat? Oder war es schon, weil du dich eben auch zurückhalten kannst, also weil du weißt, dass du da nicht als der große Diktator auftreten kannst, war das schon relativ harmonisch?
Es ist so, dass ich mag es als Schauspieler einfach nicht, wenn jemand sich daneben benimmt am Set und ich kann nicht gut arbeiten. Und ich habe halt mir gedacht, ich versuche die Bedingungen herzustellen, die ich gerne hätte als Schauspieler. Und das bedeutet, dass man freundlich ist und dass man fokussiert ist, dass es Spaß macht, weil man arbeitet ja viele Wochen unter Stress zusammen, da muss es auch Spaß machen. Und ich habe den Leuten einfach nicht vorgespielt, dass ich der große Regisseur bin, sondern ich habe ihnen gesagt, Leute, ich mache das zum ersten Mal. Ihr seid alle Profis, helft mir. Und das hat einen ungeheuren Motivationsschub ausgelöst unter den Mitarbeitern.
Und ist der Film anders rausgekommen, als du ihn dir vorgestellt hast? Dadurch, dass vielleicht Gott dann auch Leute mit sich eingemischt haben oder so.
Gott sei Dank, weil ich habe da 3 Jahre dran geschrieben und ich hatte nie den Plan, dass das jetzt so werden muss wie im Buch, sondern ich hatte eher Angst, dass du so einen Tunnelblick kriegst, wenn du 3 Jahre an deinem Buch schreibst, 10 Fassungen. Und ich war dankbar jetzt, dass dann immer mehr Leute dazu gekommen sind. Auch die Schauspieler haben ihre Ideen gesagt. Ich habe die auch schon vor dem Dreh, habe ich Ideen der Schauspieler ins Buch reingeschrieben. Es kommen ganz viele Leute, du schreibst was und es kommen ganz viele Leute und sagen dir was Kluges dazu. Mhm. Und am Ende steht ein Film da und da steht drunter Regie, Josef Hader. Und in Wirklichkeit, der Film ist viel besser als ich, weil so viele Leute dazugekommen sind und mir geholfen haben. Mhm. Ist ein toller Job, Regie.
Jetzt hast du ja, wie gesagt, auch Drehbuch geschrieben. Gab es denn auch Szenen oder gab es auch Abschnitte in dem Film, die eher improvisiert wurden? Also du arbeitest ja hier zum Beispiel auch wieder mit Pia zusammen, mit der du auch privat liiert, darf man sagen, ne? dass ihr privat liiert seid. Okay, das war jetzt kein großes Geheimnis. Ist es so, dass man solche Szenen überhaupt noch vorschreiben muss oder macht man das schon, dass man sagt, ach Pia, komm, das Ding, den Drehtag heute, den wurschten wir alleine durch, ohne großes Skript?
Also ja, sowas spielt überhaupt keine Rolle beim Drehen. Es gibt ja viele Leute, die wissen müssen, was du machst. Das heißt, du arbeitest am Dialog, bis zum Schluss arbeitest du zusammen am Dialog und dann bist du aber beim Drehen immer noch offen, ob irgendwas gerade passiert. Und dann verlässt du den Dialog und dann entstehen manchmal Momente, wo du sagst, da war nichts geplant, und das wirst du auch nie wiederholen können, diesen Moment, weil irgendwas passiert ist und der ist aber jetzt auch im Film drinnen. Es gibt eine ganz tolle Stelle, wo Georg Friedrich, der meinen Freund spielt im Prater, wo sich der eine Jacke auszieht, weil er entlassen wird auch. Ja, er wird auch entlassen. Mhm. Darum werden wir ja nachher dann Freunde. Und er will seine Jacke, die er als Lokomotivführer hat, von der Lilliputbahn, die will er runterkriegen. Und er kämpft ungefähr 30 Sekunden mit dieser Jacke, weil er die nicht runterbringt. Und das ist tatsächlich passiert und er spielt weiter und macht das Beste draus und improvisiert. Und das ist jetzt genauso im Film. Das war nie im Drehbuch. Und solche Momente, finde ich, die muss man unbedingt in den Film reingeben. Da darf man nicht sagen, da ist jetzt nicht passiert, was im Drehbuch gestanden ist, sondern wegen solcher Momente macht man Filme, weil die machen einen Film lebendig.
Authentisch, ne? Genau. Und du brauchst natürlich auch Schauspieler, die dann eben auch weiterspielen und nicht sagen so, so ein Scheiß, das kriege ich die Jacke nicht aus oder so. Ne?
Genau, also so wirkliche, beim Musiker würde man sagen, einfach Musiker, die auch improvisieren können.
Wir machen erstmal eine kurze Musik, Bilderbuch mit Machine, habe ich ja eingeplant, dafür gibt es auch einen Grund. Gleich sprechen wir weiter über Wilde Maus und vielleicht auch noch ein paar andere Sachen mit Josef Hader. Bilderbuch mit Machine auf 100,6 Flux FM. Josef Hader ist bei mir im Studio. Wir sprechen über seinen neuen Film, bei dem er Regie geführt hat, das Drehbuch geschrieben hat und auch als Hauptdarsteller logischerweise fungiert. Und Bilderbuch mit Machine lief jetzt nicht aus irgendeinem total random Grund, gar nicht, sondern wir sind den Soundtrack von Wilde Maus einfach mal durchgegangen und da finden sich logischerweise dann also neben Vivaldi, neben Händel, Schubert, Beethoven, Stravinsky oder Schumann natürlich auch Bilderbuch, Josef, ist klar. Die dürfen da nicht fehlen in dieser Aufzeichnung.
Die passen gut dazu,
finde ich. Genau. Ja. So, du hast mir gerade erzählt, ihr habt euch gefunden, indem du sie kontaktiert hast. Warum?
Ja, ich habe eine Musik dazu gesucht, weil, also ich muss mal sagen, die klassische Musik, die ich in dem Film spiele, ist ja nicht so diese langweilige, harmonische Klassik, wo die Leute im Restaurant ihre Schnitzel fressen und so, sondern das ist eine wilde Musik, eine aufwühlende Musik, und ich brauchte eine moderne Musik, die, ja, die sich auch genauso wenig scheißt wie Beethoven sich nichts scheißt eigentlich in seiner Musik, und habe dann so ein bisschen die österreichischen Bands durchgehört. Das ist sehr naheliegend, weil ein österreichischer Film kann sich meistens nur österreichische Bands leisten. Mhm. Und hab sofort, war sofort Feuer und Flamme, weil Bilderbuch, das war genau das. Ich kann nur sagen, dass das eine Musik ist, die so für mich so unberechnend ist. Also es gibt so Musik, die ist auch vielleicht gut, aber du weißt, aus welcher Ecke kommt das, wo will's hin, auf welches Publikum hat's abgesehen. Und Bilderbuch finde ich, die sind so frisch, die überlegen sich das nicht. Die sind totale Profis, aber die Musik ist nicht berechnet.
Ja, wir waren ja auch total, wir waren ja auch entzückt, als wir sie das erste Mal gehört haben. Es ist auch schon eine Weile her. Aber wie bist du drauf gestoßen? Hast du einfach jetzt dir den neuesten Musikkatalog aus Österreich vorgenommen, oder haben dich vielleicht deine Söhne auch drauf gebracht auf Bilderbuch?
Ja. Nein, da bin ich selber drauf gekommen. Ah, ja. Ich habe einfach Bands angehört, weil ich gewusst habe, ich brauche für den Film da ist ein junger Student, der ist über mir. Ich bin unten, mit meiner Frau wohne ich, und oberhalb hört einer ständig Musik, und ich hasse diese Musik, ja, weil ich immer nur den dumpfen Bass runterwummern höre, wie das halt ist, wenn jemand zu laut Musik spielt in der oberen Wohnung. Und da habe ich mir, und ich wollte diese Musik aber dann auch wirklich für den Score verwenden. Mhm. Also es gibt so auch Fett. Ja. Mhm. Und dann war ich sofort bei Bilderbuch und habe mir alles von denen angehört und habe dann ein wunderschönes Lied entdeckt, das ein Thema des Films ist, ja auch älter werden. Mhm. Also es geht um diese Berufsjugendlichen auch, ne, die mit 50 noch immer. Die 50-Jährigen müssen eigentlich wie 40-Jährige aussehen, die 40-Jährige wie 30-Jährige, die 30-Jährigen wie 20-Jährigen. Also es thematisiert auch uns, die wir nicht unser Lebensalter eigentlich leben können. Mhm. Und da gibt es ein so tolles Lied über das Älterwerden. Unsere Jugend wird dahin sein, wie der Rauch aus dem Schornstein. Ja. Und das ist jetzt das dicke, fette Score-Thema.
Ja, super. Und ihr habt euch auch zusammen hingesetzt, Maurice und du, und habt wirklich auch überlegt, wo bringt man die Musik hier unter, wo passt am besten.
Ja, wir haben ein paar Biere getrunken und haben uns überlegt, was wir wohin geben.
Super. Jetzt nochmal zurück zum Film. Was er jetzt gar nicht nur auf diesen Film zutrifft, sondern wer Josef Harder kennt, weiß, dass du das eigentlich seit Jahren machst, egal ob nun in den Filmen, egal ob in den Kabarettprogrammen. Du beobachtest unwahrscheinlich gut. Also du beobachtest viel, was in der Gesellschaft passiert. Du beobachtest Dialoge, die Menschen miteinander führen, auch gerne Dialoge des sogenannten Bildungsbürgertums.
Aber das klingt so ein bisschen, als würde ich da immer heimlich mitnotieren. Eigentlich beobachte ich wenig. Ich schreibe. Ja, selten, weil ich ein fauler Hund bin, und dann muss ich mich zwingen und dann schreibe ich, und dann fällt mir vielleicht hier und da was ein, aber das meiste kommt auch so. Also es ist Fantasie, und ein paar Dinge habe ich erlebt, das vermischt sich, aber ich beobachte eigentlich. Ja, ich bin niemand, der ständig
vielleicht
den
nicht
anderen
bewusst.
Zuhört.
Vielleicht ja nicht bewusst, aber irgendwo muss es ja herkommen. Und es ist ja schon, also hat man zumindest als Beobachter des Beobachters so eine, dass du doch eine sehr messerscharfe Wahrnehmung hast und eben auch Dinge ja auch als Kabarettist auf den Punkt bekommst, wie es vielen Kabarettisten nicht gelingt, oder naja, Comedians. Ich will dich jetzt auch nicht in eine Gruppe mit Comedians bringen.
Doch, kannst du ruhig. Ich bin total, ich habe positives Verhältnis zu Comedy.
Hast du?
Ich habe als junger Student habe ich in einem Plattenladen in Wien ein Doppelalbum gefunden, Woody Allen, Las Vegas, Stand-Up 1967, und dann habe ich die ganzen amerikanischen Comedians durchgehört und habe sie mir teilweise übersetzen lassen müssen, und das ist so toll.
Das ist aber jetzt auch tatsächlich nochmal eine ganz andere Schublade. Also ich bin jetzt natürlich eher so von der deutschen Comedy ausgegangen.
Das ist ja, ich weiß schon, davon hat sie nicht den besten Ruf.
Ja. So. Und da bist du ja wirklich auch jemand, du bist natürlich jetzt kein deutscher Comedian oder Kabarettist, sondern ein österreichischer, aber gut, wir sind ja nun mal Nachbarn. Und du hebst dich einfach eben unfassbar positiv ab von diesem ganzen Wust an Leuten, den es da auch draußen gibt, indem du ja auch nicht unbedingt politisches Kabarett machst, aber schon auch politisch bist, gesellschaftskritisch bist und so. Wo ist da für dich auch vielleicht so eine feine Linie, dass du sagst, ich will eigentlich gar nicht politischer Kabarettist sein, aber trotzdem den Finger schon so ein bisschen in die Wunden legen?
Ja, das ist eigentlich nur eine Stilentscheidung. Ich will kein politisch aktueller Kabarettist sein, weil ich merke, dass das nicht meine Stärke ist. Ich will Geschichten erzählen. Ich habe erzählt von Woody Allen auf der Platte, der hat einfach ganz absurde, tolle Geschichten erzählt. Und seither bin ich mehr so ein Geschichtenerzähler. Mhm. Oder ich spiele so eine ganze Geschichte vor, einen Abend lang, so wie ein Ein-Mann-Theaterstück. Und das sind, auch so wie jetzt der Film Wilde Maus, das sind alles Geschichten, aber die spielen halt in einer bestimmten Zeit. Und da soll die Zeitstimmung auch drinnen sein. Wir haben ja momentan eine sehr interessante Zeitstimmung. Mhm. Und die, wenn ich ein neues Kabarett mache, dann soll die da, um die soll es eigentlich gehen, mhm. aber nicht so vordergründig als Thema, sondern ich zeige nur Menschen, die in dieser Zeit leben und die von dieser Zeitstimmung ein bisschen geprägt sind.
Jetzt bist du auf Tour mit der Wilden Maus, mit dem Film, wirst also auch bei den Vorführungen in diversen Kinos im Land.
Heute Halle,
am Montag Dresden. Wieder zurück nach Berlin und wirst in Berlin auch im Delphi-Palast sein und so. Das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, weil als Kabarettist man natürlich als ein Mensch, der da auf der Bühne steht, auch einen direkten Austausch mit dem Publikum hat. Ja. Also du hast eine direkte Reaktion auf das, was du tust, auf das, was du sagst. Das ist natürlich bei einem Kinofilm, okay, bei der Premiere sitzt du auch drin, da sitzt dann meistens auch Kritikerpublikum drin und so, aber gar nicht so einfach, beziehungsweise siehst du die Reaktion von den Leuten nicht. Ist das auch der Grund, warum du jetzt auf Filmreise gehst oder ist es einfach nur, weil du gerne durch die Kinosäle
tingelst? Naja, ein Grund ist schon, dass man auch noch Medien trifft, Lokale und dort Werbung
alles
macht.
Promo.
Klar.
Mhm.
Und das Zweite ist, dass man, es ist schön, wenn der Film zum Publikum kommt, weil ich habe jetzt 3 Jahre gearbeitet und für einen Kabarettisten eben, wie du sagst, das ist ja ganz ungewohnt, dass man 3 Jahre arbeitet, ohne dass das Publikum dazu mhm. kommt. Und jetzt kommt das Publikum dazu und jetzt gehe ich auch immer rein und höre mir die Reaktionen an in den verschiedenen Gegenden und freue mich einfach auf die Fragestunde, weil ich schau, ich meine, man könnte natürlich sagen, es reden mit mir ja nur die Leute, denen der Film gefallen hat, aber ich schaue immer, wer geht raus. Also mhm. ich gehe immer nach vor, wenn der Film zu Ende ist und dann gehen immer 2, 3 Leute raus aufs Klo, da passe ich immer auf, ob die eh wieder kommen. und ich merke, also es geht niemand. Ja? Alle bleiben sitzen ja. und wollen mit mir reden und ja, das ist einfach schön zu erleben, wie er halt angenommen wird. Mhm.
Du hast aber oben nicht an der Tür dann die Bodyguards stehen, die dann vorm Klo stehen und die Leute aufhalten oder
nö,
so. Nicht?
Nö.
Okay.
Aber ich bin sehr, sehr schlecht abgeschirmt. Ganz, ganz schlimm. Ich habe heute einen Anruf bekommen von jemand, den ich in München eingeladen habe, in die Premiere, in die Senach-Premiere jetzt, ob ein befreundetes Ehepaar dazukommen kann. Das ist ein schlecht abgeschirmter Filmstar, oder?
Total. Eigentlich geht's gar nicht, Josef. Eigentlich geht's gar nicht. Du, letzte Frage nochmal schnell. Was mich interessiert, ist, der Film wird ja sicherlich auch in andere Länder dann transportiert werden. Oder wird er sicherlich nicht nur im deutschsprachigen Raum gezeigt werden? Oder gibt's da schon Pläne?
Momentan gibt's ein Verleih hat ihn gekauft in Frankreich. Mhm. Das heißt, er wird in Frankreich einen mhm. Filmstart haben. Die in Italien überlegen noch. Da gibt's ein Festival mhm. In Süditalien, wo sie mal schauen, wie da funktioniert und mhm. so. Ich würde ja wahnsinnig gern einen Filmstart in Finnland erleben. Mhm. Ich liebe die finnischen Filme so und ich war auch schon dort. Ich mag das Land so und ich würde wahnsinnig gern vor 40 Finnen in Helsinki stehen, in einem sehr alten Programmkino am Stadtrand und würde gerne in schlechten Englisch meinen Film präsentieren. Das wäre so der letzte Traum, den ich noch erreichen
und der Kaurismäki im Publikum dann?
Ja, da wäre ich ganz aufgeregt. Aber es reicht auch nur, die anderen Finnen würden auch schon reichen.
Aber trotzdem, was mich ja interessiert ist, das haben wir jetzt gerade bei Toni Erdmann erlebt. Also Toni Erdmann zum Beispiel ist ja auch ein Film, der, was weiß ich, jetzt beim Tribeca Film Festival in den Staaten lief, der mhm. unglaublich erfolgreich auch ja. in den USA ist. Und ich habe mich auch gefragt, geht das überhaupt? Geht es, dass ein deutscher Film, der ja auch irgendwie von einem ganz bestimmten, auch absurden Humor zehrt, lässt sich sowas übersetzen. Und jetzt haben wir natürlich das Österreichische noch dazu, was für uns Deutsche zumindest wahrscheinlich auch so ein Tunnelblick für uns, was sehr Charmantes hat. Glaubst du, dass sowas funktioniert? Beziehungsweise hast du Toni Erdmann vielleicht in einem anderen Land auch gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ne?
Nein, ich habe in einem anderen Land in Österreich. Mhm, aber gut. Das zählt nicht so richtig. Nein, ich denke, dass das einfach ein universeller Film ist mit mhm. ganz großen Emotionen mhm. auch, mit viel tragischen Momenten, wo die Tragik so ins Komische kippt, wie, da kann ich nur knien davor, ja, dass ich lieb das und ich finde das ganz, ganz toll. Und ich denke, das ist einfach ein so besonderer Film, das ist das Nationale, wo kommt der her und was der für einen Humor jetzt für uns hat. Das ist egal. Universelle mhm. Geschichten funktionieren überall, die kann man überall auf der Welt, so universelle Filme kann man überall spielen. Mhm. Und was mein Film da macht, da schauen wir mal, wie universell der ist. Ich lasse mich überraschen.
Wilde Maus ist auf alle Fälle seit gestern jetzt im Kino zu sehen könnt, ihr euch angucken. Und wenn ihr jetzt anruft unter 030 2000 9000, dann seid ihr eventuell auch am Montagabend dabei, wenn Josef Hader wieder zurückkehrt nach Berlin in den Delphi-Palast. Dort wird nämlich dann Wilde Maus mit Q&A, wie man immer so schön angelsächsisch sagt, mit Fragen und Antworten gestaltet bzw. gezeigt werden. Jetzt also 030 2000 9000 anrufen und ich sag erstmal Dankeschön, Josef, schön, dass du da warst. Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch und hoffen natürlich, dass es demnächst auch wieder ein bisschen Kabarett gibt.
Bestimmt, ja, also oder? Ich würde gerne ein Programm schreiben, ich würde aber auch gerne ein neues Filmdrehbuch schreiben und ich weiß nicht, wie ich das gleichzeitig hinkriege.
So, das wäre nochmal eine Herausforderung, ja. Parallel.
Vormittag Film, Nachmittag ja. Kabarett oder umgekehrt.
Genau, oder einfach so Passagen dann halt zusammenbatzen als Collage und dann einfach auf die Bühne bringen als
bloß
Kabarettist.
Nicht.
Josef, danke schön, dass du hier warst. Musik jetzt noch von den Fanta 4.